So, jetzt sind wir da wieder unter uns. Ich will noch am Anfang beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier versammelt sein dürfen. Danke dir, dass wir dieses großartige Privileg haben, dass wir in aller Ruhe, in allem Frieden das aufschlagen dürfen, dein Wort proklamieren dürfen, dass wir alle Freiheit von dir dazu bekommen haben. Ich danke dir, dass du unsere Herzen bewegt hast, dass du all die äußeren Umstände so geleitet hast, dass wir jetzt hier sein dürfen. Und du weißt, dein Wort ist so wundervoll und so geheimnisvoll, aber auch so, dass wir es nicht begreifen können, wenn du nicht deine Gnade ausgießt. Es ist verschlossen und es ist, wir denken immer wieder, es ist da was wirklich wunderbar ist da drin. Aber wenn du es nicht auftust, wenn du nicht Erlaubnis gibst, dann bleibt es verschlossen. Wir bitten dich, Herr, wir bitten dich, dass du dieses Wunder wirkst und uns dein Wort heute groß machst, dass du uns verstehen lässt, diesen Gesamtüberblick über dein Wort, das zu entdecken, das zu verstehen. Und von da ausgehend, Herr, wer wir sind und was wir für ein herrliches Vorrecht haben. Wir wollen dich bitten, Herr, wir wollen dich anflehen. Gieß deine Gnade aus, Herr. Amen. Amen. Ja, ich habe nach langem Beten und Ringen habe ich mich dafür entschlossen, das Matthäus-Evangelium zu beginnen. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, bis wann ich mindestens in der Gemeinde bleiben werde. Die nächsten 20 oder 30 Jahre. Nein. Ich weiß, es scheint mir wirklich wie ein Berg zu sein, wo man gar nicht drüber gucken kann. Aber ich weiß, im Zutrauen auf Gottes Gnade und auf seine Verheißung und auf seine Kraft habe ich gesagt, okay, lass uns beginnen, weil ich glaube, dieses Evangelium ist sehr reich und sehr, sehr tief und sehr, sehr gut und nützlich, nicht nur für diejenigen, die an Christus noch gar nicht glauben, das sowieso, für die sowieso, aber erst recht auch für uns, die wir bereits an ihn glauben, die wir ihn lieben, glaube ich, dass es sehr, sehr viel uns bringt. Ich habe so überlegt, mein größtes Anliegen ist, Christus zu predigen und zu verkündigen. Dann dachte ich, von wo kann ich es besser machen als vom Evangelium? Also, in dem Sinne habe ich mich dafür entschlossen. Und ich finde es interessant, jeder Evangelist hat eine andere Art und Weise, sein Evangelium aufzumachen, zu eröffnen. Ja? Da gibt es zum Beispiel Lukas. Der schreibt ganz förmliche Einleitungen an einen Theophilus, von dem wir gar nicht viel wissen, begründet, warum er das jetzt alles schreibt. Und dann fängt er in Vers 5 oder Vers 4 fängt er dann an und sagt, es war aber in den Tagen des Herodes. Ja. Und dann schreibt er los. Ja, direkten Einstieg so. Markus stellt einen kleinen Satz, bevor er auf Johannes den Täufer eingeht, stellt er einen kleinen Satz voran und sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Also er legt einen Schwerpunkt zu sagen, ich verkündige euch jetzt das Evangelium. Da steckt mit Sicherheit schon einiges drin, vielleicht sogar einige Verknüpfungen irgendwo hin. Aber noch stärker ist es bei Johannes. Ja, im Anfang war das Wort. Und wir erinnern uns alle, wie Genesis 1,1 anfängt, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also ganz, ganz starken Bezug nimmt er dahin auf die Schöpfung und verknüpft das, verheiratet das. Ja. Matthäus ist derjenige, der ganz gezielt an Juden schreibt. Was können wir dementsprechend von Matthäus erwarten? Dass er sehr, sehr stark sich auf das Alte Testament bezieht, oder? Und allein in dieser einen ganz kurzen Einleitung macht Matthäus nimmt das ganze Alte Testament in die Arme. Versteht ihr? Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es sind eigentlich nur so ein paar Wörter eigentlich nur, aber es ist so voller Inhalt, es ist echt kaum auszuschöpfen. Weil wenn du die Bezüge nimmst, die er herstellt, und dann gehst du zurück dorthin und dann bleibst du dort ein bisschen stehen. Ich, boah, Wahnsinn. Darauf bezieht er sich. Das ist gemeint. Das ist die Bedeutung. Es geht um so viel mehr als einfach nur, jetzt beschreibe ich euch mal, wie das alles mit Jesus war. Es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Und das möchte ich mit euch kurz entdecken. Meine Einleitung wird weniger eine sein, dass ihr wisst, um welche Zeit das abgefasst worden ist und wie und was und warum alles. Das wird alles mit der Zeit, wird sich das zeigen alles. Aber die Einleitung wird sein, dass wir noch einmal ganz überflugsmäßig im Vogelflug so drüber fliegen über das Alte Testament, weil das ist, darauf baut es alles auf. Wenn dir das fehlt, fehlt dir alles. Dann ist es kein Wunder, wenn man es nicht begreift, wenn man es nicht versteht. Und wenn man meint, es zu verstehen, dass man vielleicht 2% verstanden hat oder einen ganz geringen Teil. Die ganze Tragweite, die ganze Tiefe, das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das schmecken. Denn, ihr Lieben, wir haben nicht, wir haben hier kein, das ist keine Bibliothek. Das ist wo man so ein Buch hat und dann nimmt man sich das nächste Buch raus und liest das, hat ein ganz anderes Thema, hat gar nichts mit dem anderen zu tun. Wir haben eine Botschaft, wir haben ein Buch, das ist die Bibel. Versteht ihr? Und das hängt miteinander so fest zusammen, dass wir dürfen das nicht schneiden. Wir dürfen das nicht schneiden. Und Matthäus 1,1 steht bewusst an der Stelle, wo es steht. Nicht einfach aus Versehen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen will ich mit euch nochmal in Genesis beginnen. Ja, ich weiß, wir machen das nicht zum ersten Mal, aber ich habe feste Zuversicht, dass es sich bei euch richtig verwurzeln wird und fest werden wird. Und das ist gut. Weil das brauchen wir für das ganze Matthäus-Evangelium. Wir leisten Vorarbeit. Je besser ihr zuhört, desto mehr kann ich dann später darauf verzichten. Sagen, ihr wisst ja schon. Okay. Eine ganz, ganz zentrale Frage, die man sich immer wieder stellt, ist, warum hat Gott eigentlich den Menschen, mit welchem Zweck, mit welcher Absicht hat Gott eigentlich den Menschen erschaffen? Oft heißt es, ja, Gott hat den Menschen dazu geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist richtig. Das ist kein fehlerhafter Gedanke, aber von dem Wort her, was sagt das Wort? Wozu ist er geschaffen worden? Lasst uns dazu aufschlagen, was wir gut kennen, aber lasst es uns trotzdem nochmal sortieren und zusammenfassen, um was es geht. Genesis 1, also 1. Mose 1, Vers 26. Die Schöpfung ist vorangeschritten, bis dass die Tiere und die Pflanzen und alles auf dem Erdboden erschaffen worden ist. Und Gott sah, dass es gut war. In Vers 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Das ist schon wichtig, das wahrzunehmen, auch zu verstehen, was es bedeutet. Und dann heißt es hier, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er sie. Was bedeutet das? Das ist eine interessante Formulierung. In seinem Bild geschaffen. Und der erste Auftrag oder der erste Zweck ist was? Herrschaft, oder? Über die ganze Erde soll der Mensch herrschen. Was, dass sie in seinem Bild geschaffen sind, das hat damit zu tun, unter anderem, hat damit zu tun, dass der Mensch eigentlich, ich sag mal so, ist Gottes, kann man sehen, kann man Gott als Herrscher auf dem Thron sitzen sehen? kann man ihn sehen, wie er alles fügt und wie er alles leitet und wie er alles nach seinem Ratschluss wirkt. So gewisse Auswirkungen schon, ja, aber wir können es nur im Glauben sehen, oder? Mit unseren Augen können wir es nicht sehen, oder? Da sehen wir nur, das passiert. Wir können es nur mit den Augen des Glaubens erfassen, wir das. Okay? Dass der Mensch in seinem Bild geschaffen ist und den Auftrag bekommt zu herrschen, das bedeutet, dass er Gottes unsichtbare Herrschaft sichtbar machen soll. Er soll sie in seinem Bild bedeutet wie eine Kopie, ein Abbild. Merkt ihr? Ihr hast eine Vorlage, die kopierst du und die soll eigentlich das Gleiche darstellen. Das ist auf einer anderen Ebene, das ist ganz klar. Aber letztendlich soll es seine Herrlichkeit, seine Herrschaft des Segens, soll er widerspiegeln. Okay? Das ist sein Auftrag, das ist seine Aufgabe. Dazu hat Gott ihn gemacht. Er hat ihn nicht einfach nur dazu gemacht, ihn da reinzuschmeißen und jetzt legt die Hände zusammen auf den Bauch und lass es dir gut gehen. Schlaraffen, so wie wir uns oft vorstellen. Nein, das war mit einer großen Aufgabe verbunden. Stell dir mal vor, Adam, einer, soll über die ganze Erde herrschen. Waren das viele Lebewesen, die dort Gott geschaffen hat? War das umfangreich? Das war sehr, sehr umfangreich. Und Vers 28 beschreibt uns dann auch, auf welche Art und Weise das geschehen soll. Nämlich zwei Ausdrucksformen, die uns beschrieben werden. Vers 28, beziehungsweise das eine ist eine Bestätigung und das zweite drückt es auch nochmal aus. Vers 28, da heißt es, und Gott segnete sie, das ist wichtig, da kommen wir gleich drauf, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also wir sehen schon, dass hier eine sehr, sehr deutliche Bestätigung dieses ersten Auftrags ist. Und das Zweite, was hier beschrieben wird, das ist Nachkommenschaft. Interessant, gell? Ist nur so zum Einordnen nochmal, ist das Thema Nachkommenschaft für 1. Mose wichtig? Es ist Thema Nachkommenschaft für das ganze Alte Testament wichtig. Es ist Thema Nachkommenschaft für die ganze Bibel wichtig. Allerdings, da müssen unsere Ohren schon klingeln. Also ich würde es so zusammenfassen, der Mensch, der soll eine Segensherrschaft ausüben. Durch seine Herrschaft soll der Segen sich verbreiten über die ganze Erde hinweg. Alle Wale und Pferde und Tiere und alle Schöpfung soll dadurch, wie Adam seine Aufgabe wahrnimmt, wie er regiert, wie er über sie herrscht, soll sie gesegnet werden dadurch. Interessant. Auf der anderen Seite soll er auch dadurch, dass er weitere Nachkommen hervorbringt, das ist ähnlich wie Gott es auch getan hat. Er hat was Neues geschaffen, oder? Es ist Neues hervorgekommen. Ihr versteht mich nicht falsch, Adam ist kein Schöpfer, aber er darf mit beitragen, dass etwas Neues, eine neue Schöpfung stattfindet. Und auch auf die, sollen die Empfänger des Segens sein. Auch so soll der Segen sich mehr und mehr ausbreiten. Es sollen mehr und mehr da sein, die alle den Segen Gottes bekommen. Das ist das Konzept. Das ist das, was gedacht ist. Das Problem ist, dass Adam sehr, sehr begrenzt geschaffen worden ist, oder? Wenn wir mal ein bisschen umblättern, eine Seite, Kapitel 2, Vers 7. Da müssen wir gar nicht umblättern bei mir. Kapitel 2, Vers 7 heißt es, ist nochmal, ich sage immer, das ist der erste Überblick in Kapitel 1 und in Kapitel 2. Da haben wir so ein bisschen reingezoomt, schauen ein bisschen genauer hin. Wie war das mit der Schaffung? Dann Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden, das ist schon interessant, das ist, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Er wurde eine lebende Seele. Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, er wurde eine lebende Seele? Dieses Wort für Seele, das ist ein Wort, wo eine ganz, ganz große Abhängigkeit und Bedürftigkeit ausdrückt. Die Seele, wenn etwas eine Seele ist, dann bedeutet das, dass es angewiesen ist auf etwas von außen. Es ist nicht selbstständig, es ist nicht so eine Einheit für sich, die selbstständig existieren und leben kann, ohne dass sie angewiesen ist auf etwas Äußeres. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie ist bedürftig, das ist wie so eine Pflanze, ja. Die Pflanze ist völlig darauf angewiesen, dass die Wasser bekommt, dass die Sonne bekommt, dass sie Nährstoffe bekommt. All das, wenn sie das nicht hat, dann kannst du abwarten, bis die kaputt geht. Okay? Genau dasselbe ist, wenn er sagt, Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Das bedeutet, Adam ist nicht einer, der ist nicht Gott gleich. Er ist nicht Gott gleich. Er ist angewiesen auf Gott. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott hat ihn bewusst so geschaffen. Und jetzt aber diese riesige Aufgabe vor ihm, oder? Jetzt herrsche über die ganze Erde. Ha! Wie soll ich das tun? Ich bin doch selber so angewiesen. Aber genauso war es gedacht. Genauso. Dass er und Gott hat, und Gott stellt ihn deshalb nicht in einen leeren Raum und schubst ihn so los und sagt, so, jetzt guck mal, wie du, ich habe meinen Teil beigetragen, ich habe die Erde erschaffen, Adam, jetzt guck, dass du das auf die Reihe kriegst. Nein, das macht er nicht. Sondern er, wie ich schon Vers 28 gelesen habe, heißt, und Gott segnete sie. Er stellt ihm seinen ganzen Segen zur Verfügung. Also sein Job und seine Aufgabe eigentlich, oder das ganze Konzept, fasse ich jetzt nochmal zusammen. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel in dieser kurzen Zeit, aber ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also wer es bis jetzt sich noch ausgeruht hat, jetzt wieder Läuschen nach vorne. Ich habe es so zusammengefasst. Adam soll als Segensempfänger ein Segen für die ganze Schöpfung sein. Er soll als Untertan unter Gottes Herrschaft die Welt regieren. Und er soll als Geschöpf, als Geschöpf Nachkommen hervorbringen. Seht ihr das? Also, ich sage es noch einmal. Adam als Segensempfänger soll als Segensempfänger ein Segen für die ganze Schöpfung sein. Dass es sich durch ihn ausbreitet, wie durch ein Rohr. Ja, nicht wie ein Fass, wo du reinläufst, sondern es ist voll. Wie ein Rohr, das durchläuft. Er soll als Segensempfänger ein Segen für die ganze Schöpfung sein. Als Untertan unter Gottes Herrschaft über die ganze Erde regieren und als Geschöpf Nachkommen hervorbringen. Alles das trägt dieses Bild von einem Segenskanal. Das ist seine Berufung. Das ist das, und das Ziel oder das Endergebnis davon ist was? Die ganze Erde ist erfüllt von Gottes Segen. Ist das gut? Das ist unvorstellbar gut. Es gibt nichts Besseres. Wie die Geschichte sich fortsetzt, das wissen wir. Das muss ich euch nicht erzählen, was alles im Garten passiert ist. Das wisst ihr, gell? Aber wer nicht, der schlägt auf 1. Mose 3 und beginnt zu lesen. Das Endergebnis davon, dass Adam abgelehnt hat, untertan unter Gottes Herrschaft zu sein, war was? Lass uns das auch nochmal sammeln und zusammenfassen. Was ist das Endergebnis davon? Wenn wir Kapitel 4 lesen, was passiert? Einfach nur in unseren Worten zusammengefasst. Kain und Abel steht bei mir. Am Ende vom Lied heißt es nur noch Kain. Einer weniger. Merkt ihr in dem Zusammenhang, was passiert? Anstatt dass Nachkommen sich vermehren, mordet der eine den anderen, wird das Leben ausgelöscht. Seht ihr nicht, allein das, dass, da kommen wir noch darauf, dass diese Nachkommen nicht mehr Nachkommen des Segens sind, sondern eigentlich letztendlich Nachkommen des Fluches, von Natur aus. Aber das zeigt sich da drin, dass sie sich anfangen, gegenseitig auszurotten. Seht ihr das? Auftrag, füllt die ganze Erde und macht sie euch untertan. Was passiert? Abel wird gemordet. Katastrophe. Statt dass eine Herrschaft des Segens gelebt wird, passiert was? Das wird noch in Genesis 3,16 noch beschrieben. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren, die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Schaut mal, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, und das ist ein Verlangen zu herrschen. Er aber wird über dich herrschen. Und wie wird er das machen? Also wie ist das über ganz lange Zeit passiert? Da ist eine Herrschaft der Unterdrückung. Ja, der Mann hat das Glück, dass er körperlich oft etwas stärker ist, sich besser dann durchsetzen kann dementsprechend. Und das ist das Endergebnis davon. Herrschaft des Segens, Herrschaft des Fluchs. Herrschaft des Fluchs. Und Auswirkungen davon beobachten wir, oder? An allen Ecken und Enden. Und dann lesen wir weiter und in Kapitel 5, Vers 1, darauf ziele ich ein bisschen ab. Das würde ich euch bitten, das aufzuschlagen. Das ist grundlegend für das, was wir in Matthäus später entdecken. Hier heißt es in Kapitel 5, Vers 1 so. Und das ist alles Beschreibung des Weiteren, was wir dort bereits gelesen haben. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Ist schon komisch, aber da kommen wir gleich drauf. An dem Tag, als Gott Adam schuf, und das ist hier nochmal eine Zusammenfassung von dem, was bis jetzt passiert ist. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und er gab ihnen den Namen Mensch, das ist eigentlich Erdling, der von der Erde ist. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und jetzt schaut mal. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn. Und zeugte einen Sohn ihm ähnlich. Nach seinem Bild. Merkt ihr, was das heißt? Adam ist geschaffen in Gottes Bild. Gott ähnlich. Er zeugt jetzt einen Sohn, der ihm ähnlich ist. In seinem Bild. Eine Kopie von Adam. Boah. Also nicht, dass jeder Mensch von neuem anfängt, oder? Nicht, dass jeder Mensch ist erstmal auf Null und dann macht er halt einen Fehler und dann ist er in der gleichen Suppe. Nein, allein der hervorgeht aus Adam, er ist eine Kopie von ihm. Merkt ihr das? Er ist ihm ähnlich in seinem Bild. Er ist nicht komplett dasselbe, aber er ist ihm ähnlich. Das ist das ganze Dilemma. Und dann sehen wir auch, wie der Fluch sich hier weiter und weiter ausbreitet und was das für ein Endergebnis hat, oder? Und er zeugte und er starb und er zeugte und er starb und er zeugte und er starb. Kein anderer Stammbaum, nochmal zur Erinnerung, kein anderer Stammbaum, der das permanent hervorhebt, und das heißt, er lebte so und so lange und starb. Und starb und starb. Der Tod regiert. Aber was heißt das hier? Das will ich mit euch kurz entdecken. Das ist eine sehr merkwürdige Formulierung. Hier heißt es, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. habt ihr das schon mal woanders gelesen? Mal im Alten Testament? Liest man sehr, sehr oft übrigens, wenn man durch 1. Mose durchgeht. Da stolpert man immer wieder über so eine komische Formulierung. Hat jemand irgendwas anderes in seiner Besetzung stehen als Generationenfolge? Geschlechterfolge? Okay. Noch jemand eine andere Besetzung? Ihr dürft mal mitarbeiten. Ja, okay, das ist nicht schlimm. Entstehungsgeschichte, okay, das ist interessant, ja. Das geht in die richtige Richtung. Das ist eine gute Übersetzung. Wenn wir immer wieder das lesen, wir können bloß ein klein bisschen weitergehen, dann Kapitel 6, Vers 9 zum Beispiel. Ich werde die Stellen nicht alle mit euch aufschlagen, das sind zu viele, aber nur ein paar. Zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 9. Einfach ein bisschen weitergehen, da heißt es dann so: Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, heißt es dann. Sem, Ham und Japhet. Also, davor ist eigentlich die Einleitung zu der Geschichte von Noah mit den Riesen und mit der ganzen Verdorbenheit des Menschen. Okay? Und dann ab Vers 9 geht es eigentlich los mit Noah. Und dann steht da am Anfang so eine Überschrift, kann man fast sagen. Wenn wir das beobachten, dann steht es entweder immer am Anfang von der Geschichte von jemand sozusagen, sage ich mal, von der Geschichte Noahs, also so aufteilen wollen, also so eine Überschrift. Ja? Oder es steht am Ende, so als, entweder als Abschluss, also im Prinzip rückblickend, dies, also das ist das, was wir jetzt gelesen haben, das ist die Generationenfolge, wenn man es so übersetzen will, Generationenfolge Noahs. Oder davor, wie in diesem Fall. Wenn wir zum Beispiel jetzt Kapitel 25 aufschlagen, großer Sprung. Vers 12. Das ist die Generationenfolge Ismaels, des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Magd Sarahs, dem Abraham geboren hat. Okay, selbst über Ismael eigentlich ein relativ, spielt nicht die größte Rolle jetzt in dem ganzen Buch. Aber über ihn heißt, dies ist die Generationenfolge Ismaels. Und was dann folgt ist, und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihrer Generationenfolge, der Erstgeborene Ismaels und so weiter. Wird ein Stammbaum letztendlich eigentlich aufgezählt. In Vers 19 dann heißt es, das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt. Also, auch ein Stammbaum, aber so klein, gell? Wie bei Noah vorher auch. Ganz mini. Hä? Eigentlich kein richtiger Stammbaum, oder? Und das ist interessant. Manche übersetzen dann das wirklich so. Das ist sehr plump schon. Liste der Nachkommen von Abraham oder von Isaak oder wie auch immer. Ey, es geht nicht einfach nur um eine Liste, ihr Lieben. Es geht nicht einfach nur um einen Stammbaum. Es geht auch nicht einfach um Generationenfolge. Ich finde das Wort auch nicht sehr glücklich übersetzt. Also es geht einfach nicht einfach nur um eine Aufzählung von Generationen oder von Geschlechtern oder von einzelnen Menschen, von Nachkommen. Es geht nicht um eine reine Aufzählung. Um was geht es? Schaut mal, wenn wir Kapitel 2, Vers 4 nochmal anschauen, da kommt dasselbe Wort vor. Kapitel 2, Vers 4. Und hier ist es nicht so übersetzt, interessanterweise. Kapitel 2, Vers 4. Eigentlich, wenn du es konsequent übersetzen willst, dies ist die Generationenfolge des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Macht wenig Sinn, oder? Vor allem, dies ist der Stammbaum des Himmels und der Erde. Macht wenig Sinn. Der Himmel und die Erde, die haben keinen Stammbaum. Das passt einfach nicht. Deswegen schreibt man jetzt hier, dies ist die Entstehungsgeschichte. Ah, das gefällt mir wesentlich besser. Also, was bedeutet dieses Wort? Was bedeutet dieses Wort? Ich würde es so übersetzen. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Eine gute Übersetzung aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe und deuten kann. Ja, ihr wisst, dass ich sehr, sehr beschränkt bin. Herkunft, dies ist die Herkunft und der Werdegang Isaaks. Ja? Also das bedeutet, wo kommt es her? Wo ist der Ursprung? Aber auch, wie ist es geworden? Wie ist dein Lebenslauf, könnten wir sagen. Dies ist also deswegen, manche übersetzen es tatsächlich sogar auch mit, dies ist die Geschichte. Ja, es ist interessant. Die Frage, die wir uns dann stellen, ist, also das passt natürlich voll hier, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, das ist, wie sie geworden sind. Das ist ihr Werdegang, das ist ihre Herkunft. So ist es geworden. Aber wie passt das dann mit den Stammbäumen zusammen? Weil die Stammbäume, die gehen nicht rückwärts, das heißt in der Regel, also so von ganz Anfang, und so ist er geworden, der Isaak, und dann zeugte er den und der zeugte den Isaak. Sondern meistens ist es dann, und das sind die Nachkommen von ihm. Ja, was haben jetzt seine Nachkommen mit seinem Werdegang zu tun, versteht ihr? Ich meine, mein Nathanael, der schreibt irgendwann seine Geschichte, aber was hat das mit mir zu tun? Denkt man so, gell? Wisst ihr, warum wir so denken? Weil wir so eine extrem individualisierte Gesellschaft sind.
Weil wir uns alle so, jeder ist sein eigener und jeder ist autonom von allen und keiner hat, versteht ihr, wir haben was miteinander zu tun, so geschäftlich, unsere Beziehungen, das ist schon klar. Aber in der damaligen Kultur war das ganz anders. Wenn über bestimmte Menschen hier geschrieben wird in der Bibel, was für ein Zusatz wird da ganz häufig verwendet? Jesaja, der Sohn des Amos. Okay? Er wird permanent Simon Bariona, also Simon, Sohn des Jona. Ja? Permanent wird das überall. Das ist wie, heute haben wir Nachname, und damals war das immer die Verknüpfung, war das immer die Linie herzustellen. Ey, das bedeutet, die Nachkommen, ey, das ist Teil von dir. Das, was du an Nachkommen hast, was da alles aus dir hervorgeht, das bist du. Wir sehen, wie ins Neue Testament, wie nennen sich die Pharisäer? Sie sind wer? Kinder Abrahams. Oh. Versteht ihr? Das ist gewaltig, oder? Wie weit es dann zurückreicht und wie wichtig das aber dort ist. Also das ist eins, wo es, sag ich mal, von der Kultur her bedingt ist. Aber es hat auch etwas damit zu tun, mit diesem ganzen Thema, ihr Lieben. Es ist ja eigentlich auch Gottes Absicht damals gewesen, den Segen durch Nachkommen auszubreiten, oder? Deswegen, Nachkommen bedeuten auf der einen Seite eben, dass man selbst von Gott gesegnet ist, dass man das Reich, der größte Fluch war, keine Nachkommen zu haben, oder? Also nicht der größte vielleicht, aber es war ein hartes Urteil. Und Gott muss da manchmal das auch durchbrechen und zeigen, dass das nicht einfach so 1:1 gilt, dass man das 1:1 übertragen kann. Oder wenn er sich Abraham hernimmt, ihm doch noch einen Nachkommen schenkt, nachdem ihn alle abgeschrieben hat. Dich hat Gott auch verflucht. Du hast aber viele Fehler gemacht, Abraham, dass Gott es dir nicht geschenkt hat. Nee. Also, und deswegen, das hängt damit zusammen, und so lautet dann auch die Verheißung in Kapitel 12, Vers 2. Schaut mal, wie das wieder zusammenhängt. All diese Themen wieder zusammengeworfen werden in Vers 2. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Wir sehen wieder, wie Nachkommenschaft, Segen, Namen, wie das alles miteinander hier zusammenhängt und wie Gott hier dem Abraham eine sehr, sehr große, herrliche Verheißung gibt. Aber ich will nochmal erinnern, was ist das Problem mit der Nachkommenschaft? Da kommen Nachkommen hervor, kommen viele, breitet sich aus, aber was ist das Problem? Wir haben es gesehen in Genesis, oder? Genesis 5, Vers 3, es sind alle Adam ähnlich, sie sind alle geschaffen, sie sind alle gezeugt in seinem Bild. Deswegen ist vielleicht besser, versteht ihr, vielleicht besser gar keine Nachkommen, wenn sich der Fluch immer weiter ausbreitet, oder? Das missachtet eine Tatsache, nämlich, dass Gott auch eine Verheißung gegeben hat, oder? Und die gründet sich ebenfalls auf was? Auf den Nachkommen. Genesis 3, Vers 15. Die Stelle, die wir alle auswendig kennen. Mitternachtsformel. Aufwecken, was ist die Überschrift über das Alte Testament? Genesis 3, Vers 15. Ja. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also Gott hat, ist es dieses Thema der Nachkommenschaft so wichtig. Weil Gott eine Verheißung darauf gesetzt hat und weil er gesagt hat, aus dir... Er hat gesagt, aus dir wird einer hervorgehen, ein Nachkomme, der Schlange den Kopf zertreten wird, der den Fluch überwinden wird. Deswegen ist es so wichtig, weil, ja, dann ist gut, wenn Nachkommen hervorkommen, weil vielleicht ist es dann einer davon. Vielleicht ist einer der Verheißene. Um dieses Thema dreht sich es letztendlich. Eine Sache, bevor wir jetzt das ein bisschen noch weiter nachverfolgen wollen von von Genesis 3 an bis so durchs Alte Testament, diese Verheißung. Eine Sache, die noch auffällig ist, da will ich euch noch kurz mit hineinnehmen, das ist wichtig. Eigentlich hätte ich es vormachen müssen, ich habe mich jetzt ein bisschen überholt. Kommt vor. Lass uns doch mal die Augen werfen auf Kapitel 5, Vers 1. Schaut mal. Hier heißt es jetzt nämlich, dies ist das Buch, ich würde es jetzt mal so übersetzen, der Entstehung und des Werdegangs Adams an dem Tag, als Gott Adam schuf und so weiter. Was steht hier, was ist hier anders als bei allen anderen Erwähnungen der Entstehung, der Entstehungsgeschichte, sagen wir es mal so. Was ist hier anders? Schaut mal, vergleicht es einfach nur mit Kapitel 6, Vers 9. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Da steht in 5, Vers 1, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Oh, da ergänzt er zwei Wörter. Er schreibt über ein Buch. Wer kennt sich mit Buchdruck aus? Christian, okay, muss ich schnell reinschicken. Wie lang gibt es das, dass wir Bücher haben, so, dieser Form? Also, ein paar 500, 600 Jahre ist her, ja. Das ist noch nicht so alt wie Genesis 5. Was ist damit gemeint? Damit ist jetzt kein Buch in unserem Sinne, ist damit nicht gemeint. Verzeichnis könnte sein, es ist aber mehr als ein Verzeichnis. Eine Sammlung, das klingt auch mehr wie eine Bibliothek, eine Zusammenfassung. Es ist eine abgeschlossene literarische Einheit, könnte man sagen. Ein Werk. Versteht ihr? Es ist ein Werk von einem Autor, könnte man sagen. Es ist abgeschlossen. Also es ist geschlossen. Es bildet eine Einheit. Okay? Im Neuen Testament wird das dann immer wieder so gebraucht. In dem Buch der Propheten oder des Propheten Jesaja steht geschrieben. Oder in dem Buch der Psalmen steht geschrieben. Das können vielleicht viele Schriftrollen gewesen sein, aber es wird zusammengefasst unter diesem Begriff Buch. Versteht ihr? Es ist ein Werk, es ist abgeschlossen. Also, in diesem Sinne heißt es hier, dies ist das Buch der Entstehung, der Werdung Adam, des Werdegangs Adams. Worüber steht dieses Buch? Was ist mir damit gemeint? Man könnte sagen, das ist vielleicht so bis Vers 32, ja? Oder vielleicht bezieht sich es aber sogar auf ganz Genesis, könnte sein. Ja, ab jetzt hier wird beschrieben, das ganze Buch, der ganze Werdegang Adams, und da sind wer mit enthalten? Alle seine Nachkommen. Okay, das hängt alles damit zusammen. Das ist alles Adam. Bei all dem, denk ein bisschen an Römer 5. Das ist wie in Adam über alle Menschen die Sünde gekommen ist und in Christus der zweite Adam, okay? Dieser Gedanke, haltet den immer wieder im Kopf, ja, das ist wichtig. Also wir sehen, und ich würde das ausdehnen, letztendlich aufs ganze Alte Testament, ihr Lieben. Das ganze Alte Testament, das ist das Buch der Entstehung und des Werdegangs Adams. Das ist Adam. Seht ihr das? Also das bedeutet, und was für ein Buch ist es dann? Es ist ein wunderbares, herrliches, schon, weil Gott da drin immer wieder seine Verheißungen einflechtet. Aber letztendlich ist es was für ein Buch. Ein Buch des Fluches. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr immer wieder das Alte Testament durchlest und es euch schwerfällt, und ihr so, boah, das liegt einerseits an eurem Fleisch, aber selbst wenn ihr völlig vom Geist erfüllt werdet, ist es manchmal schwer. Warum? Welche Refrain kommt permanent? Die Halsstarrigkeit des Volkes und das gerechte Gericht Gottes. Das ist permanente Refrain. Klar, dann kommt auch ein anderer Refrain, wo eine großartige Verheißung auf die Zukunft gegeben wird. Das ist das, wo Gott rettet das Alte Testament. wenn da nur der Mensch wäre, es wäre katastrophal. Es wäre katastrophal. Schlag mal, wir gehen nicht durch, aber schlag mal Maleachi auf. Das ist der Abschluss vom Alten Testament. Maleachi, Kapitel 3. Aber ihr wisst es, gell? Ich muss es gar nicht ausführlich begründen, oder? Maleachi 3, Vers 7. Also seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Seit wann? Seit den Tagen eurer Väter, seit Adam, seit eurem Vater Adam. Immer dasselbe.
Ich lasse uns aufschlagen, Römer Kapitel 12.
Habe ich gesagt Kapitel 12? 5, Vers 12.
Römer Kapitel 5, Vers 12.
So ist geschrieben hier. Und das fasst es sehr, sehr gut zusammen, finde ich. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Er ist der eine Mensch. Adam. Denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben.
Das ist mal wieder in einem Punkt, wo der Paulus seinen Satz nicht zu Ende bringt. Ja, deswegen rechtfertige ich das, wenn es mir passiert, dann bin ich gute Gesellschaft.
Fängt einen Satz hier an, er bringt ihn gar nicht richtig fertig. Den Gedanken natürlich, klar, aber diesen Satz ist grammatikalisch eigentlich nicht richtig. Aber was er zum Ausdruck bringt, ein Mensch, durch einen Mensch ist die Sünde gekommen in die Welt und sie ist zu allen durchgedrungen. Und dabei ist gar nicht, wie gesagt vorher, ist gar nicht nötig, dass jeder Einzelne sündigt. Das werden sie tun, weil sie Adams Kinder sind. Deswegen sündigen sie. Aber nicht dass du erst dann du bist eine Kopie von ihm. Versteht ihr das?
Weil sie alle gesündigt haben. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 45. Das nimmt auch Bezug auf eine Stelle, die wir heute schon gelesen haben.
1. Korinther 15, 45 heißt es, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele.
Haben wir gelesen heute, gell?
Der letzte Adam, und das fügt ihr jetzt an, der letzte Adam, für uns nochmal, wer ist der letzte Adam?
Jesus.
Also der letzte ist gleichbedeutend mit der zweite. Okay? Und letzte deswegen, weil es kommt kein anderer mehr. Der letzte Adam hat zu einem lebendig machenden Geist. Seht ihr, dass allein das schon sehr, 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 sehr anders ist? Adam wurde geschaffen, woraus? Aus der Erde, aus dem Staub. Und der letzte Mensch, wie ist er geschaffen?
Vom Geist heißt es hier.
Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Schaut mal, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, Adam heißt Erdling, heißt aus der Erde genommener. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so auch die Irdischen, das heißt seine Nachkommen. Wie der Himmlische, so auch die Himmlischen.
Ja, interessant, oder?
Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Da steckt sehr, sehr viel drin. Auch dieser Satz dann nur zum Nachdenken. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht Unvergänglichkeit erbt. Wenn der Geist Gottes nicht irgendwo hineinkommt und aus Fleischlichem, aus Irdischem, Geistliches macht. Es gibt kein, was sagt Jesus, kann's nicht anders hineingehen, das Reich der Himmel. So, wie gesagt, das ist das ganze Dilemma, vor dem wir stehen. Das zieht das ganze Alte Testament, das ist die Botschaft. Die Hoffnung, die uns vermittelt wird, wie ich vorher erwähnt habe, jetzt sind wir zurück in der Spur, Genesis 3, Vers 15. Und dann weiter ausgehend davon. Ein Nachkomme wird kommen, der es richten wird. Und jetzt könnten wir lange Pfade durch das Alte Testament hindurchgehen, aber ich werde nur die zwei wichtigsten Stationen, fliegen wir an und dann kommen wir zu Matthäus.
Ah, das stimmt nicht ganz.
Schlag mal auf 1. Mose 22. Und der ganze Gedankengang oder die ganze Geschichte ist, dass Isaac von Abraham geopfert wird oder werden soll. Und dann äußert Gott das hier am Ende und spricht so. 1. Mose 22, 16. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Also da merken wir schon, wie all die Themen, oder? Herrschaft, Segen, Nachkommenschaft, wie es alles wieder in eine Richtung spielt. Was heißt es jetzt aber in Vers 18? Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Seht ihr das? In deinem Samen, das heißt in deinem Nachkommen. Und Paulus sagt in Galater 3, liebe Geschwister, lest genau, da steht nicht in deinen Samen, als Nachkommen, als viele, sondern da steht Einzahl. Da steht Einzahl in deinem Samen, in deinem Nachkommen. Das ist einer gemeint. Das ist der Er. Aus Genesis 3. Okay, seht ihr das hier an einer so wichtigen Stelle, an einer so großen Säule wie Abraham, sagt er, und es wird dein, ich habe ein ganz besonderes Geschenk für dich. Es wird dein Nachkomme sein, der diese Verheißung letztendlich erfüllen wird. In ihm werden sich segnen. In ihm wird der ganze Segen zurückkehren. Das, was Gott eigentlich ursprünglich gedacht hat, über die ganze Erde auszugießen. In deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen. Das heißt, aus allen Nationen, oder? Werden sie sein. Dann springen wir viel, viel weiter. Und es ist eine lange Zeit immer wieder dazwischen, wo man denkt, wo ist er? Wo ist er? Viele, viele Stammbäume spielen da eine wesentliche Rolle, weil die Stammbäume, das sind immer die Brücken, versteht ihr? Es ist eine Brücke und es geht weiter und wir wissen nie, wann die Brücke zu Ende ist. Ist er das jetzt schon oder ist es noch nicht? Ah nee, es geht noch weiter. Und das ist ein Stammbaum, die sind wichtig, auch wenn die nicht leicht sind, aber die sind wichtig. Es ist noch viel vor uns, das zu erforschen alles. 1. Chronik, Kapitel 17. Eine zweite Säule, zu der wir kommen, das ist David. 1. Chronik, Kapitel 17. Und wir kennen alles von dem Kontext. Er will ein Haus bauen für Gott. Und dann heißt es hier, wo Nathan den Auftrag bekommt, zu ihm zu gehen. 1. Chronik, 17, Vers 7. Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich selbst habe dich von der Weide weggenommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Das ist interessant, er soll herrschen, gell? Das ist Thema wieder. So spricht der Herr der Herrscharen. Ja, das habe ich gelesen, Vers 8. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wo du hingegangen bist. Und ich habe all deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohne und nicht mehr in Unruhe gerate. Und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher, und zwar seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich werde alle deine Feinde demütigen. Und jetzt schaut mal, so verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Meine Frage, über wen ist hier die Rede? Es ist nicht so leicht, weil es heißt, er wird von deinen Söhnen sein. Der wird mir ein Haus bauen. Mal ganz direkt gefragt, ist Salomo, oder? Es ist einer von seinen Söhnen und der baut das Haus, oder? Schaut mal. und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Da ist schon ein bisschen komisch, ne? Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie habe, von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und meiner Königsherrschaft auf ewig, und sein Thron soll feststehen für ewig. Gezimmert, festgezimmert, festgezimmert, für ewig, für immer. Ihr Lieben, das hat mit Salomo zu tun. Denn Salomo, vieles davon trifft auf ihn zu, mit der Königsherrschaft, dass es von ihm aus dann weitergeht, dass sein Thron feststeht, dass seine Feinde vor ihm, aber wenn wir das Leben von Salomo weiterverfolgen, das sieht nicht so gut aus. Der kann nicht der Nachkomme sein. Der kann nicht der König, der wahrhafte König sein. Das geht nicht. Weil er untreu ist. Und weil er selber Teil dieser ganzen Fluchgeschichte letztendlich eigentlich ist. Weil er selber da nicht aussprechen kann, wie. Und der Punkt ist der, es geht hier um Christus. Das ist ganz klar. Es geht hier um einen Nachkommen. Und David weiß es übrigens, Vers 17, sagt er, oder Vers 16, da ging der König David hinein, setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Gott. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet. Seht ihr, er sagt, Salomo war doch schon geboren. Er war schon da, was ist ferne Zukunft? Nein, er wusste, es hat mit etwas zu tun, was weit, weit, weit in der Zukunft liegt. David wusste, dass da ein anderer Nachkomme noch kommen muss, der von dem Salomo zwar ein schwaches Abbild ist, er ist wieder ein schwaches Abbild, ein kleiner Schatten, aber das eigentliche ist Christus. Und diese Verheißung in Bezug auf David und das zieht sich weiter durch die ganze Schrift, und die Propheten ermauern das und erhärten das. Da wird ein David kommen. Da wird ein Nachkomme Davids kommen. Und das kennen wir alles gut. Wir schlagen nur die drei großen auf. Jesaja 11. Und da war Salomo übrigens schon lange tot. Falls es noch irgendwelche Zweifel gibt. Jesaja 11, Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ich sage immer, ihr wisst ja, der abgeschnittene Baum, wo auf einmal ein Zweig hervorwächst. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird den Geringen richten in Gerechtigkeit und die Edlen des Landes zurechtweisen in Geradheit. Er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden, und so weiter wird das alles beschrieben, seine Herrschaft. Jeremia Kapitel 33 schlagt es mir auf. Wir kennen viele Kapitel aus Jeremia. Jeremia 33. Ich fange mal an zu lesen, dann bis ihr Vers 14. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da erfülle ich das gute Wort über das Haus Israel und über das Haus, das ich über das Haus Juda geredet habe. In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Der wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Und dann Vers 17, denn so spricht der Herr, nie soll es dem David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Ja? Oder Vers 21, oder Vers 20. So spricht der Herr, wenn ihr jemals meinen Bund mit dem Tag und meinen Bund mit der Nacht brechen könnt, so dass der Tag und die Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit sind, dann könnt ihr auch meinen Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden, dass er keinen Sohn hat, der auf dem Thron König ist. Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel Kapitel 37 und Vers 24. Schaut, und es geht nicht einfach nur darum, dass immer irgendeiner auf seinem Thron sitzt, irgendeiner von seinen Nachkommen. Es heißt nämlich hier Vers 24, und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Seht ihr, wie diese Verheißung auf den Nachkommen aufrechterhalten wird und aufrechterhalten wird und aufrechterhalten wird und bestätigt wird und bestätigt und bestätigt. Es wird sein, er wird kommen. Aber was passiert dann? Wisst ihr, was hier dazwischen liegt? Das sieht so weiß aus, ne? Das alte Neue Testament. Was liegt hier dazwischen so zeitlich? 400 Jahre. 400 Jahre, stell dich mal vor, vor 400 Jahren, das war zur Zeit, ja, bisschen 1600, das war der 30-jähriger Krieg. Das war 70, 80 Jahre später, als Luther gelebt hat. Stell dich das mal vor, das ist eine Wahnsinnszeitspanne. Und es ist ruhig. Ist das eine Herausforderung? Das ist eine Riesenherausforderung. Das war übrigens schon mal in der Geschichte, dass 400 Jahre ungefähr ruhig gewesen ist. Wisst ihr, wann das war? Wieder weit zurückblenden, zurück. 400 Jahre? Ja, in Ägypten, ja. Auch. Da redet zum Abraham, zum Isaac, zum Jakob, zu Josef. Dann? 400 Jahre Ruhe. Und als die 400 Jahre erfüllt sind, was passiert dann? Diese Schreie, das ist richtig, ja. Aber was beginnt Gott dann zu tun? Er hat es versprochen. Er hat versprochen, dass er die Verheißung, dass er sein Volk herausführen wird dort. Er hat es dem Abraham versprochen. Hat ihm sogar gesagt, wie lange es dauern wird. Das ist nicht immer der Fall. Aber Gott beginnt eine der größten Rettungen, die es überhaupt gegeben hat, zu verwirklichen. Er handelt, es ist wie eine Bombe oder so ein Behälter, den du volllädst. Und da kommt, sammelt sich und sammelt sich und sammelt sich und irgendwann also geht es richtig auf, versteht ihr? Da folgen 10 Plagen, die gewaltigen Ausmaßes sind, die marschieren durchs Rote Meer durch. Gott offenbart sich in einer Fülle. Nachdem die 400 Jahre hier aufgelöst sind, was passiert? Matthäus 1, Vers 1. Schaut mal, wie es jetzt hier geschrieben ist. Buch, ja? Also wir haben ein zweites Buch. Merkt ihr das? Wir haben vorher, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Das ist Adams Buch. Altes Testament, Adams Buch. Dies ist das, also hier steht jetzt Buch des Ursprungs, oder man könnte es genauso wieder sagen, der Entstehungsgeschichte, das ist des Ursprungs und des Werdegangs Jesu Christi. Und was ist er? Des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Boah, seht ihr das? Wie nach 400 Jahren, nach so einer langen Zeit, wo jeder gedacht hat, ich weiß nicht, Gott kümmert sich nicht mehr um uns. Schlägt Gott ein neues Kapitel auf und sagt, jetzt kommt die Geschichte Jesu Christi, meines Sohnes. Jetzt kommt er! Jetzt kommt er, nachdem wir jetzt so lange die Finger geleckt haben. Er ist da. Wisst ihr, was für Worte das sind? Es ist die Erfüllung, es ist die, worauf die Juden leider viele heute noch hoffen. Es ist jetzt da. Es ist da. Das Warten ist zu Ende. Entweder ist das die Wahrheit und das, darum dreht sich das auf Matthäus Evangelium. Entweder stimmt das oder es ist halt eine absolut anmaßende Lüge. Entweder ist das die Wahrheit und dann ist Jesus wirklich, dann ist wirklich er der eine. Oder aber es ist eine gewaltige Lüge. Eine absolut unverschämte Lüge. Und Matthäus aber, er schreibt an die Juden, die das nicht glauben. Und sein Ziel ist jetzt, zu zeigen, dass das die Wahrheit ist. Dass er wirklich der Sohn Abrahams ist. Dass er wirklich der Sohn Davids ist. Und dass er was ist? Wenn er der Sohn Davids ist, ist er was? Der König. Stand doch die ganze Zeit, dass er Fürst sein wird. Dass er ein König sein wird. Das ist die Botschaft von Matthäus. Der König ist da. Wie begegnest du ihm? Wie begegnest du ihm? Lieben, wenn es eine Frage gibt, die wichtig ist heute für jeden, dann ist es die Frage, wie stehst du diesem König gegenüber? Weil wir sind eigentlich nicht an Matthäus 1,1. Wir gucken zurück. Eigentlich, also wir sind ganz kurz jetzt vor Himmelfahrt, gell? Es ist ganz klar und es ist weithin sichtbar, es ist öffentlich, dass Jesus Christus wirklich der König ist. Das feiern wir. Darauf gehen wir zu. Also wenn es eigentlich schon dort eigentlich klar werden sollte, wenn es schon auch wissen wir nicht wie vielen Weisen es klar gewesen ist, das ist der König. Wie viel klarer muss es uns sein, ihr Lieben? Wie viel klarer müssen wir sagen, oh ja, jetzt ist er gekommen. Da haben wir das erste Buch, das war nicht schön. Das war, wenn es hier aufhören würde, das wäre wie ein Horrorfilm mit einem schlechten Ausgang. Echt schlimm. Aber es geht weiter hier und wir haben diese Erfüllung. Das ist die entscheidende Frage, wie empfängst du diesen König? Und ich will es mir so sagen, empfängst du ihn im Staub, liegend, preisend und anbetend? Oder empfängst du ihn mit verschränkten Armen auf deinem Pseudothron? Hey, das ist die Frage, um die sich alles dreht. Und ich weiß, dass viele von euch diesen Thron, diesen Pseudothron, es ist kein echter Thron, diesen Pseudothron geräumt haben. Aber ich will, dass eure Herzens nochmal viel, viel bereitwilliger und nochmal viel mehr machen, zu sagen, du bist wirklich unser Ein und Alles. Das ist die Einleitung zum Matthäus-Evangelium. Wir wollen uns nächstes Mal aufmachen zu sehen, was das dann bedeutet, was das mit dem Stammbaum auf sich hat, warum der so besonders ist. Aber das ist das, was wir zuerst wissen müssen. Wir sind an einer ganz wichtigen, einer ganz entscheidenden Stelle, nämlich Gottes Verheißungen füllen sich in einer einzigen Person. Und diese Person ist es wert, dass wir uns um sie versammeln, dass wir nachher ihn anbeten für das, was er getan hat. Allein wenn er nur der König ist und auf die Erde kommt, da müssen wir ihm den Hof machen. Wie viel mehr in Anbetracht dessen. Wie viel mehr. Wenn jemand beten möchte, dann darf er das tun.
Immer wieder neu über die gleichen Verse stolpern dürfen, dafür, dass wir sie zur Verfügung haben, dass wir nachlesen können, dass wir prüfen können, dafür, dass wir ja, immer wieder uns neu mit dem auseinandersetzen dürfen, was du uns sagen möchtest. Und ich mag dich bitten, Herr, dass du es uns zu einem Anliegen machst, dass wir wirklich nachlesen wollen, dass wir wirklich verstehen wollen. Und ich mag dich bitten, dass du unsere Herzen auftust und dass du uns die Weisheit schenkst, dich und dein Wort zu verstehen. Amen.
Herr, reinige uns durch dein Blut, dass wir dich empfangen können in weißen Kleidern und dich als den König feiern können.
Amen. Vater im Himmel, wer ist da, der Geschichte schreibt, wie du es tust? Wer ist da, der zu seinen Verheißungen treu steht, wo es den Anschein hat, dass nichts mehr da ist, dass alles aufgegeben ist? Herr, ich will dich bitten, dass du uns festmachst und dass du uns gewiss machst, auch wenn es scheint, dass da Stille ist, dass unsere Gebete scheinbar nicht erhört werden, dass du scheinbar nicht eingreifst, dass wir eine feste Zusage und eine feste Hoffnung haben dürfen, dass du das, wenn du deine Geschichte so wunderbar und so herrlich entfaltest, wenn du die Verheißung, die du vor Jahrtausenden an Adam und an Eva gegeben hast, wie du sie erfüllst, wie viel mehr, Herr, die Kleinigkeiten unseres Lebens. Ja, wir wollen ein starkes Zutrauen auf dein Wort haben. Wir wollen diesen Christus ins Auge fassen und ihn nie mehr loslassen. Und ich will dich bitten, Herr, für jeden, der auch noch auf seinem Thron sitzt und der nicht bereit ist, diesen Platz für dich leer zu machen, lass uns sehen durch dein Wort, auch durch Matthäus, Herr, dass es tatsächlich so ist, dass es keine Autorität über ihm gibt. Und dass es schlimm ist, sich ihm zu widersetzen. Aber dass er gekommen ist, zu retten. Ich will dich darum bitten, Herr, erfülle unsere Herzen völlig, auch wenn wir jetzt an den Tisch uns begeben, das Mahl feiern wollen. Danke, dass du uns diese Gelegenheit gibst. Du bist König, wir beten dich an. Keiner ist über dir. Keiner ist dir gleich. Amen.